ARD Sounds.
Ich habe ihm meine Bedenken im Hinblick auf die angekündigten Angriffe auf die Kraftwerke im Iran vorgetragen. Ich bin dankbar, dass er heute gesagt hat, dass er das noch einmal um 5 Tage verschiebt und jetzt auch die Möglichkeit für unmittelbare und direkte Kontakte mit der iranischen Führung eröffnet.
So erleichtert äußerte sich Kanzler Merz nach seinem gestrigen Telefonat mit US-Präsident Trump.
Trump will der Diplomatie offenbar tatsächlich noch einige Tage Zeit geben.
Unfreiwillig vor Anker. Auch Schiffe unter deutscher Flagge sitzen im Persischen Golf fest.
Botschafter Seibert erzürnt die israelische Regierung.
Erneut überziehen sich Moskau und Kiew gegenseitig mit Vorwürfen und Raketen.
Und eine Überraschung kommt aus Nairobi. Gnade für kenianische Soldaten im Ukraine-Einsatz. Hallo, ich bin Ulrike Ufer aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe unseres Podcasts Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 23. März um 15.30 Uhr. Wie ihr es vom bisherigen Format Krieg und Terror gewohnt seid, bekommt ihr hier verlässlich die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Außerdem beleuchten wir Hintergründe, bieten Analysen und fragen nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Ja, rinnen die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, Eiertanz, Kommando zurück. Langsam gehen einem ja die Begriffe aus für das ewige Hin und Her von US-Präsident Trump im Nahostkrieg. Jetzt hat er also sein Ultimatum an Teheran, die Straße von Hormus wieder zu öffnen, verlängert. Zunächst hat es ja geheißen, morgen früh deutscher Zeit sei Schluss und die Kraftwerke des Landes würden angegriffen. Jetzt gibt es nochmal einen zeitlichen Nachschlag, oder wie?
Genau das. Trump hat mitgeteilt, in den kommenden 5 Tagen auf Angriffe gegen iranische Energieanlagen zu verzichten. Er verwies dabei auf produktive Gespräche über ein Ende der gegenseitigen Attacken. Sebastian Schreiber aus der ARD-Finanzredaktion in Frankfurt zeigt sehr anschaulich am Beispiel der Börse auf, was der Schlingerkurs bedeutet.
Schwankungen gehören auf dem Frankfurter Börsenparkett zum Alltag. Dass sie so groß ausfallen wie heute, ist aber alles andere als alltäglich. Der DAX startete mit großen Verlusten in den Tag. Die Befürchtung, US-Präsident Trump könnte Energieanlagen im Iran im großen Stil angreifen. Damit hatte er am Wochenende gedroht, sollte die iranische Führung die Straße von Hormus nicht binnen 48 Stunden wieder freimachen.
Das würde sicherlich die Krise dauerhaft verstärken, dramatisieren und das Rezessionsrisiko, und das ist, glaube ich, das Wichtigste aus Sicht der Märkte, dramatisch erhöhen.
So Portfoliomanager Benjamin Bente von Fates Invest. Am Mittag dann aber meldet sich Trump erneut, teilt auf seiner Plattform Truth Social mit, er habe das Ultimatum an den Iran um 5 weitere Tage verlängert und das US-Verteidigungsministerium angewiesen, alle Attacken auf Kraftwerke und die Energieinfrastruktur auszusetzen. Und mehr noch, in den beiden vergangenen Tagen habe es, so Trump, gute und produktive Gespräche mit dem Iran gegeben. Der Iran allerdings hat das dementiert.
Immer wenn Trump in den letzten Jahren für Unruhe an den Märkten gesorgt hat, hat das ja am Ende immer geendet mit einem Deal. Und so könnte es jetzt auch sein.
So Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Er betont, das Zeitfenster für Diplomatie sei noch geöffnet.
US-Präsident Trump hat, glaube ich, mittlerweile auch selbst gemerkt, dass er diese Krise nicht einseitig beenden kann, sondern dass der Iran da auch mit einverstanden sein muss. Also es ist irgendwo noch, weil es jetzt auch ein Ultimatum gibt, die Hoffnung, dass es einen Deal geben wird, wie auch immer der aussehen wird.
Seit heute Mittag also ist diese Hoffnung auf dem Frankfurter Parkett wieder deutlich spürbar. Der DAX ist als Reaktion auf Trump in weniger Minuten mehr als 1000 Punkte nach oben gesprungen. Aus einem Minus von 2% wurde zeitweise ein Plus von fast 3%. Auch die Ölpreise gaben deutlich nach. Das zeigt, wie groß die Anspannung an der Börse ist und wie viel Gewicht eine einzelne Äußerung des US-Präsidenten derzeit hat. Trump legt damit einmal mehr eine Kehrtwende hin. Analysten an der Wall Street haben dafür schon einen Spitznamen geprägt, hier genannt von einer Reporterin von CNBC im Weißen Haus.
Wall Street Analysts have coined a new term called the taco trade. They're saying Trump always chickens out.
Zu Deutsch, Trump zieht am Ende doch immer zurück. Die massiven Schwankungen heute könnten ein weiteres Kapitel der sogenannten Taco Trade sein. Dennoch gilt, der Krieg im Iran ist nicht beendet, die Kämpfe laufen weiter und ob es bis zum Ablauf des Ultimatums wirklich eine Lösung gibt, bleibt offen. Jochen Stanzel von der Consorsbank geht davon aus, dass die Schäden des Krieges noch lange spürbar sind.
Selbst wenn es sofort endet, gibt es ja Schäden, die eben durch Bombardements dauerhafter Natur sind, die eben zu höheren Energiepreisen führen. Also das ist schon so eine Verstetigung der Probleme, selbst wenn es jetzt sofort endet.
Für die Anleger heißt das, nach großer Sorge folgt nun große Entspannung, zumindest für den Moment. Der heutige Tag hat auch gezeigt, wie schnell sich die Richtung wieder drehen kann.
Wie ist denn die aktuelle militärische Lage?
Im Kern unverändert. Attacke und Gegenattacke. Aus der iranischen Hauptstadt Teheran ist eine neue Welle israelischer Luftangriffe mit heftigen Explosionen in mehreren Bezirken der Millionenmetropole gemeldet worden. Im Süden der Stadt sollen den Behörden zufolge mehrere Menschen verschüttet worden sein. Es also auch Tote geben. Auch mehrere Golfstaaten haben erneut Angriffe auf ihre Territorien gemeldet. Das saudi-arabische Verteidigungsministerium erklärte heute früh, zwei Marschflugkörper im Anflug auf die Hauptstadt Riad entdeckt zu haben. Eine Rakete sei abgefangen worden, die andere sei in unbewohntem Gebiet abgestürzt. Auch in Bahrain waren Luftschutzsirenen zu hören. Das bahrainische Innenministerium wies die Bürger des Landes in Online-Diensten auf, Ruhe zu bewahren und sich zum nächstgelegenen, sicheren Ort zu begeben.
Etwas aus dem Blick geraten, ja gerade angesichts der militärischen Zuspitzung, die Schiffe und ihre Besatzung, die ja gerade in der Region unterwegs sind oder genauer gesagt unfreiwillig auf Reede liegen, also vor Anker.
Der Verband Deutscher Reeder hat sich deutlich zu Wort gemeldet. Laut VDR-Präsidentin Bornheim sitzen seit Beginn des Kriegs Ende Februar in der Region mehr als 2000 Handelsschiffe mit etwa 20.000 Seeleuten fest. Darunter seien mindestens 50 Schiffe von 10 deutschen Reedereien mit etwa 1000 Seeleuten an Bord. Rund 20 Handelsschiffe seien bereits attackiert worden. Es hat Verletzte und auch Tote gegeben, sagt Bornheim.
Wie müssen wir uns die Lage an Bord denn vorstellen?
Die Versorgungslage der Seeleute an Bord bezeichnete VDR-Hauptgeschäftsführer Kröger erstmal als gut. Die Schiffe hätten Proviant für rund 4 Wochen an Bord und es gäbe auch die Möglichkeit zur Nachversorgung. Aber das Risiko, beschossen zu werden, ist real, so Kröger. Verlassen könnten die Crews ihre Schiffe nicht, da diese nicht einfach wie ein Auto geparkt werden könnten. Die Schiffe seien in Betrieb und müssten überwacht und betreut werden. Kröger sagte, die Arbeiten erfolgten wegen der Gefahren, vor allem aber unter Deck. In der Haut der Mannschaft unter so einem Damoklesschwert möchte ja auch niemand stecken.
Was hören wir denn von dem anderen Kriegsschauplatz im Nahost, dem Libanon?
Die angekündigte Ausweitung der israelischen Bodeneinsätze gegen die Hisbollah kommt für den Libanon nicht überraschend. Und Beirut versucht es weiter mit Verhandlungsangeboten, analysiert unsere Korrespondentin in Kairo, Sabina Matai.
Der libanesische Präsident Aoun kritisierte jetzt die gezielte Zerstörung von Brücken im Südlibanon durch Israel als wörtlich gefährliche Eskalation und er warnte vor einer Bodeninvasion. Regierungschef Salam erklärte unterdessen, die pro-iranische Hisbollah-Miliz werde mittlerweile von iranischen Revolutionsgarden befehligt. Die Verbindungen zwischen der Miliz und dem Iran waren ohnehin eng. Teheran hat die Hisbollah finanziert, ausgerüstet und ausgebildet. Auch für den Angriff auf einen britischen Stützpunkt auf Zypern waren die iranischen Revolutionsgarden im Libanon nach Salams Worten verantwortlich. Die libanesische Regierung hatte die Aktivitäten der Revolutionsgarden Anfang des Monats zwar ebenso verboten wie die militärischen Aktivitäten der Hisbollah, konnte das Verbot bisher jedoch nicht umsetzen. Israel will die Bedrohung durch die Hisbollah nun selbst beseitigen. Das Angebot der libanesischen Regierung an das Nachbarland zu direkten Verhandlungen über ein Ende dieses neuen Krieges, der den Libanon ins Chaos reißt, dürfte auch deshalb verpufft sein.
Ganz aktuell gibt es ja offenbar auch echte Verwerfungen zwischen Deutschland und Israel.
Zumindest auf der diplomatischen Ebene brodelt es doch ziemlich. Der israelische Außenminister Saar hat scharf auf einen Ex-Post des deutschen Botschafters Seibert reagiert. Wörtlich schrieb Saar, ebenfalls auf Ex, Botschafter Seibert fällt es schwer, Angriffe auf Israelis zu verurteilen, ohne die Palästinenser zu erwähnen. Und weiter, gut zu wissen, dass bald ein neuer Botschafter kommt. Einer, der die israelisch-deutschen Beziehungen stärken wird.
Was war der Auslöser?
Der Botschafter hatte gestern Abend in seinem Ex-Post von einem Tag der Trauer und Empörung nach dem Tod eines Israelis durch Hisbollah-Beschuss und hunderten Verletzten durch iranische Raketen gesprochen. Zugleich schrieb er über Siedlergewalt gegen palästinensische Dorfbewohner im Westjordanland. Wegen der Kritik an Siedlergewalt warf Saar Seibert eine Besessenheit auf die in Judäa und Samaria lebenden Juden vor, die ihn daran hinderten, den Tod eines Juden durch Palästinenser zu verurteilen. Als Judäa und Samaria bezeichnet die israelische Regierung die Gebiete im Westjordanland.
Und wie geht das Wortgefecht jetzt weiter?
In einer Reaktion auf Saars Ex-Post hat Seibert just betont, Deutschland stehe in dem gegenwärtigen Krieg gegen den Iran an der Seite Israels. Es habe die iranischen Angriffe auf israelische Zivilisten und den verbrecherischen Einsatz von Streubomben öffentlich verurteilt, schrieb der Diplomat in seiner Erwiderung auf Ex. Die Gewalt der Siedler bereitet uns, wie auch dem israelischen Präsidenten und anderen führenden Politikern, große Sorgen, fügte er aber auch hinzu.
Ja, jetzt hat der Streit ja auch Außenminister Wadefohl auf den Plan gerufen. Rüffelt er Seibert jetzt?
Im Gegenteil, er nimmt ihn in Schutz. Es gehöre ganz klar zu den Aufgaben des Botschafters, Themen anzusprechen, bei denen es Differenzen mit Israel gebe, so Wadefohl. Nach dem heutigen Telefonat mit Saar sei die Sache aber auch ausgeräumt, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts.
Ja, der andere Brennpunkt derzeit ist und bleibt ja der Ukraine-Krieg. Was passiert denn dort aktuell?
Die russischen Ostseehäfen Primorsk in der Nähe der Grenze zu Finnland und Ust-Luga haben, Branchenkennern zufolge, nach Drohnenangriffen die Verladung von Öl und Treibstoff ausgesetzt. In Primorsk war nach Drohnenangriffen ein Treibstofftank in Brand geraten, wie der Gouverneur der Region Leningrad auf Telegram mitteilte. Ob es in Ust-Luga Schäden gegeben hat, blieb zunächst unklar. Über die beiden Häfen wird ein Großteil der russischen Öl- und Treibstoffexporte abgewickelt. Aus der Ukraine gab es zunächst keine Stellungnahme. Als Vergeltung für die seit Februar 2022 verübte russischen Angriffe greift die Ukraine regelmäßig Ziele in Russland an, darunter vor allem militärische Standorte und Energieinfrastruktur.
Völlig neue Töne sind ja aus Moskau zu hören, allerdings mit Blick auf die Ökonomie.
Russlands Wirtschaft ist nach 4 Jahren Krieg offiziellen Angaben zufolge ins Minus gerutscht. Präsident Putin erklärte wörtlich, im Januar dieses Jahres ist Russlands Bruttoinlandsprodukt 2,1% niedriger gewesen als vor einem Jahr. Putin äußerte sich im Rahmen einer Regierungssitzung. Gleichzeitig sei die Industrieproduktion um 0,8% zurückgegangen. Während er dies mit der größeren Anzahl an Feiertagen in diesem Jahr gegenüber 2025 erklärte, forderte er zugleich von der Regierung entschiedene Maßnahmen, um auf den Pfad nachhaltigen Wachstums zurückzukehren.
Aha, also kein Wort über die Kosten der sogenannten Spezialoperation.
Nein. Putin hat ja im Februar 2022 den breiten Angriff auf die Ukraine befohlen. Den darauffolgenden Sanktionen des Westens konnte die russische Ökonomie nach der Umstellung auf eine Kriegswirtschaft zwar lange relativ gut widerstehen, auch weil die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts vom staatlich finanzierten Rüstungssektor angetrieben wurden. Anzeichen einer Krise haben sich aber bereits im vergangenen Jahr in zivilen Sektoren bemerkbar gemacht und konnten zuletzt dann auch nicht mehr durch steigende Waffenproduktion aufgefangen werden.
Wir haben ja schon mehrfach das Thema gestriffen, dass afrikanische Soldaten im Ukraine-Krieg eingesetzt worden sind, teils offenbar angelockt mit falschen Versprechungen aus Moskau. Jetzt gibt es ja aber weitere interessante Entwicklungen in Kenia.
Ja, es gibt offenbar eine weitreichende Amnestie, erläutert Bettina Rühl aus Nairobi.
Nachdem sie meist gegen ihren Willen an die Front in der Ukraine geschickt wurden, müssen Kenianer nun keine mehrjährige Haftstrafe mehr fürchten, wenn sie nach Kenia zurückkehren. Diese Zusicherung gab der kenianische Außenminister Musalia Mudavadi. Die Rückkehrer bekämen eine Amnestie. Nach kenianischem Recht ist es illegal, dass sich Bürger des Landes in ausländische Armeen einziehen lassen. Der Verstoß kann mit bis zu 10 Jahren Haft bestraft werden. Offenbar geht aber auch Mudavadi davon aus, dass die ganz überwiegende Mehrheit der Kenianer von Vermittlungsagenturen getäuscht wurde und sich nicht wissentlich für die russische Armee rekrutieren ließ. Das geht aus Recherchen mehrerer Medien hervor. Demnach seien viele der Männer in der Annahme nach Russland gereist, einen zivilen Job beispielsweise als Verkäufer zu bekommen. Etliche seien dann zu einem Kampfeinsatz gezwungen worden. Nach Angaben des kenianischen Geheimdienstes kämpfen mehr als 1000 Kenianer auf russischer Seite in der Ukraine. Auch andere afrikanische Länder sind betroffen. Nach Schätzung der Ukraine kämpfen knapp 1800 Afrikaner aus 36 Ländern für Russland.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Astrid Fietz. Bei mir im Studio war Ulrike Ufer aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.